Okay, dann würden wir anfangen. Und die erste Frage ist, was arbeiten Sie denn genau?
Ja, ich bin ein Geologe und bin für den Nationalen Geopark Inselsberg-Dreigleichen zuständig. Das ist also eine Region, die ist nationaler Geopark und ich bin da der zuständige Geologe und betreue das also auf der fachlichen Seite. Zum Beispiel haben wir ja mittlerweile schon 5 Jahre her einen Saurierpfad eröffnet. Von Georgenthal nach Tambach-Dietharz führt der an der berühmten Fundstelle am Bromacker vorbei.
Okay, und die zweite Frage ist, graben Sie auch richtige Dinosaurier aus?
Also die Dinosaurier, Saurier schon, Dinosaurier allerdings weniger oder hier gar nicht. Die Schichten, die wir hier haben, in denen wir also Forschungsgrabungen hier im Thüringer Wald zum Beispiel machen, die sind älter als die Dinosaurier. Denn die Dinosaurier, die gab es erst so, die sind so am Ende der Trias entstanden, so vor vielleicht 230 Millionen Jahren etwa in der Trias und sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Ja, und diese Schichten sind hier im Thüringer Wald nicht da, sondern ältere. Und darum sind die Tiere, die man hier ausgraben kann, älter als Dinosaurier, sind die Vorfahren der Dinosaurier. Ursaurier oder auch archosauromorphe Tiere aus dem Perm. Ja. Die Schichten, in denen es dann tatsächlich erste Dinosaurier gibt, die gibt es auch bei uns im Geopark. Und zwar wäre das im Dreigleichengebiet diese Wetlands unterhalb der Burgen, diese ja, bunten Sedimentschichten aus dem Keuper. Das sind die ersten Schichten, in denen es dann auch Dinosaurier gibt. Aber da haben wir in den letzten Jahren nicht gegraben.
Okay, und wie sind Sie zu dem Beruf gekommen?
Ja, wie kommt man zu sowas? Irgendwann, ich habe das schon als Kind gewusst, dass ich später mal sowas machen will, Geologe, Paläontologe werden. Ganz einfach, weil mich die Fossilien halt immer schon als kleines Kind interessiert haben. Ich komme aus Dresden, aus Sachsen und da gibt es viele Versteinerungen der Kreidezeit, Meerestiere vor allem, Ammoniten und so weiter. Und da bin ich damit in Berührung gekommen als kleiner Junge schon und das hat mich nicht wieder losgelassen.
Was macht Ihnen am meisten Spaß an Ihrem Beruf?
Ja, also das ist natürlich, man gräbt jetzt nicht die ganze Zeit oder so. Ich habe natürlich ganz andere Dinge sonst zu tun. Ich muss den Nationalen Geopark touristisch aufbauen. Aber natürlich das Graben, das ist eine spannende Sache. Ganz einfach, weil das ist halt so eine Wundertüte. Ja? Man weiß nicht, was kommt, ob man mal überhaupt was findet. Und was man findet, das ist oft gar nicht klar vorher. Und das ist immer wieder spannend, wenn man dann einen Stein aufschlägt und dann ist da was drin. Und wenn man das öffnet, sieht man dieses Fossil dann als erster Mensch sozusagen zum ersten Mal seit vielen, über 200 Millionen Jahren oder länger, 300 Millionen Jahre alten Funden. Und man sieht die dann zum ersten Mal, wenn man die aufschlägt. Das ist schon immer wieder toll. Ja, weil es auch viele Überraschungen natürlich birgt.
Und was denken Sie, wie sahen Saurier aus?
Also, die Saurier und speziell die Dinosaurier, da hat sich ja das Bild, was wir von denen haben, wie wir uns vorstellen, wie die aussehen, das hat sich ja sehr gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Man kann so sagen, ja, wir haben heute ein vollkommen anderes Bild, als es die Forscher noch vor 100 Jahren, sagen wir mal, oder auch noch vor 50 Jahren hatten. Ja, wir wissen natürlich nicht, wie diese Tiere ausgesehen, also wir kennen sie ja nicht in ihrem Lebensraum, wie sie sozusagen gelebt haben, sondern alles, was wir haben von den Tieren, sind Fossilien, versteinerte Überreste. Und es ist so, dass die harten Teile eines Körpers, sprich die Knochen, eine wesentlich bessere Chance haben, erhalten zu bleiben als die ganzen Weichteile. Also, wir kennen im Wesentlichen die Skelette. Ganz selten kennen wir auch noch sowas wie Hautabdrücke. Das kennen wir vor allem auch bei den Ursauriern vom Bromacker. Die haben sich manchmal auf dem Boden in den Schlamm gelegt und haben da Abdrücke gemacht, sodass wir sozusagen auch die Hautoberfläche kennen. Aber die Farben und so weiter, das kennen wir also nicht. Und das ist also ein bisschen immer dem Künstler überlassen, der sie rekonstruieren soll. Mittlerweile gibt es ein paar Hinweise darauf, welche Farben die Tiere gehabt haben könnten. Man kann sich natürlich das ein bisschen an den heutigen Reptilien und so abschauen. Ja, aber es gibt auch tatsächlich mittlerweile erste wissenschaftliche Ergebnisse zu Farben, allerdings speziell bei Federn, weil da sind irgendwelche, da kann man mit dem Rasterelektronenmikroskop wohl noch irgendwelche organischen Substanzen sichtbar machen und kann daraus schlussfolgern, dass es ähnlich wie bei den Vögeln vergleichbare Pigmente sind, die dann auch ähnliche Farben gehabt haben dürften. Man hat solche Untersuchungen 2011 zum Beispiel an Archaeopteryx-Resten gemacht, einem ganz frühen Vogel, der noch viele Sauriermerkmale hat, einen Schwanz zum Beispiel und keinen Schnabel, sondern Zähne. Und bei dem hat man solche Untersuchungen gemacht und man kann da durchaus feststellen, dass die Federn teilweise zum Beispiel schwarze Farben hatten oder auch bräunliche Farben. Das kann man da sozusagen noch rauslesen. Ansonsten kennen wir diese Sachen nicht. Wir haben also nur ganz selten von Sauriern mal Hautabdrücke und Farbe im Grunde überhaupt nicht. Also das sind alles Sachen, die wir so nicht sehen können.
Ach so, weil wir haben im Internet geguckt und da haben wir gelesen, dass alle Saurier Federn gehabt haben sollen.
Ja, also bei weitem nicht alle Saurier hatten Federn, das ist klar, aber unter den Dinosauriern gibt es spezielle Gruppen, die tatsächlich Federn hatten. Und das ist auch ein guter Hinweis darauf, dass die Vögel von den Dinosauriern abstammen. Ja, also ansonsten sind es ja nur noch die Vögel, die Federn haben. Und die Vögel sind direkte Verwandte, direkte Nachfahren der Dinosaurier. Und es stimmt, vor allem in China hat man in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Saurierarten entdeckt, die also eindeutig Federn hatten. Und es sind insgesamt eher kleine Arten. Jetzt weiß man natürlich nicht genau, hatte vielleicht auch T-Rex Federn. Sollte das tatsächlich so gewesen sein, dann sind die Rekonstruktionen, die ihr heute so kennt, ihr kennt sicher Jurassic Park und sowas, ja. Dann wäre die Rekonstruktion darin falsch. Ne? Dann hätte der in Wirklichkeit vollkommen anders ausgesehen. Und ich muss schon sagen, ein T-Rex mit Federn, das sieht ein bisschen ungewohnt aus, ja, für unsere Augen. Aber es ist natürlich so, wir sind heute diese Bilder von Jurassic Park und so gewohnt. Das heißt aber lange nicht, dass die richtig sein müssen. Sicher, die Tiere werden nicht mehr so plump dargestellt wie noch vor einigen Jahrzehnten. Und sie sind auch nicht so schwer, wie man früher mal berechnet hat. Da hat man früher für den großen Brachiosaurus zum Beispiel in Berlin, da hat man ausgerechnet, dass der wohl 80 Tonnen wog. Die heutigen Rekonstruktionen gehen davon aus, dass es eher 50 Tonnen waren. Also die Tiere sind in unserer Vorstellung heute wesentlich schlanker und agiler geworden, als es noch vor Jahrzehnten der Fall war.
Und warum sind Saurier ausgestorben?
Ja, das ist natürlich die große Frage. Diese Tiere haben immerhin, die Dinosaurier, haben immerhin 160 Millionen Jahre lang, ungefähr 160 Millionen Jahre lang auf der Erde gelebt. Das ist eine irre lange Zeit. Die haben lange durchgehalten, haben alle Ökosysteme beherrscht an Land. Und das ist also natürlich, warum sind die ausgestorben? Da muss schon irgendwas Dramatisches passiert sein. Und tatsächlich ist es so, man hat in den 80er Jahren zum ersten Mal etwas sehr Eigentümliches festgestellt, und zwar, dass in den Schichten, wo die Überlieferung der Saurier plötzlich aufhört, am Ende der Kreide, dass genau in dieser Schicht besonders viel Iridium zu finden ist. Und das ist ein sehr seltenes Element. Und es kommt in dieser Konzentration wohl aus dem All. Also es ist nicht die normale Konzentration, die wir in der Erdkruste haben, sondern eine viel, 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 vielfach höhere. Und das ist Material, das ist aus dem All gekommen. Und das hat den Verdacht genährt, dass es vielleicht ein großer Asteroideneinschlag gewesen sein könnte, den Dinosauriern sozusagen, der das Zeitalter der Dinosaurier beendet hat. Ja. Man hat dann viele Jahre später einen sehr großen Krater gefunden, an der Yucatan-Halbinsel, Chicxulub-Krater heißt er, und das ist ein Riesending, der innere Kraterrand ist 180 Kilometer Durchmesser Und das ist also riesig groß. Da ist wahrscheinlich ein Asteroid von der Größe 10, 15 Kilometer Durchmesser, also so groß wie ein ganzer Berg, auf die Erde geknallt mit 20.000 km/h und war entsprechend verheerend. Das Verheerendste dabei ist, dass er viel Staub und so weiter in die Atmosphäre bringt und dass es für die nächsten Jahre oder gar Jahrzehnte sehr, sehr dunkel wurde auf der Erde. Und das war natürlich schlecht für die Pflanzen, die also zum größten Teil eingegangen sind, und damit ist die Nahrungsquelle für die großen Pflanzenfresser eingegangen. Und wenn die großen Pflanzenfresser sterben, sterben auch die Raubtiere, die von natürlich die Pflanzenfresser erlegen. Ja, und das ist sicher, also heute sind sich die Wissenschaftler relativ einig, dass es dieser eine Einschlag war, denn er passt zeitlich ganz genau in diese Zeit. Das ist auch gerade erst vor 2 Jahren wieder durch eine neue Datierung bestätigt worden, dass der also ziemlich genau 66 Millionen Jahre alt ist und dass der also ziemlich genau der, man hat sehr schön ausgedrückt, der rauchende Colt sozusagen ist. Okay. Der Smoking Gun, dass dieser Einschlag wäre sozusagen tatsächlich damit in Verbindung zu bringen mit dem Tod der Dinosaurier. Es gibt noch einen anderen wichtigen, oder eine andere ganz wichtige Theorie oder Hinweis. In Indien gibt es um diese Zeit einen ganz, ganz starken Vulkanismus, der sehr viele vulkanische Gase in die Atmosphäre eingebracht hat und damit auch eine Klimaveränderung bewirkt hat. Und das ist sicher noch so ein zweiter Aspekt, das ist auch an der Ende der Kreidezeit gewesen. Und das sind sicher die beiden Effekte, die dazu geführt haben, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Allerdings sind, wie gesagt, nur die Dinosaurier ausgestorben. Viele andere Saurier, Krokodile, Schildkröten, alles mögliche andere, sind nicht ausgestorben. Und wenn man es ganz streng sieht, dann sind eigentlich nicht mal die Dinosaurier ausgestorben, denn die Vögel sind im Grunde nichts anderes als gefiederte Dinosaurier ohne Schwanz und Schnabel. Sie sind direkte Nachfahren der Dinosaurier und damit praktisch auch Überlebende dieser Kreide-Tertiärgrenze von ungefähr 66 Millionen Jahren.
Wo hat man denn die meisten Dinos oder Saurier gefunden?
Wenn es jetzt um die Dinosaurier ab der späten Trias, dann in der Jura- und in der Kreidezeit geht, da ist die wohl am häufigsten, was sagt man da sozusagen, als Bergmann oder auch als Geologe und Paläontologe, da ist die häufigste Schicht die sogenannte Morrison-Formation in der USA. Das ist also eine geologische Formation aus der oberen Jurazeit und da sind ganz besonders viele Arten gefunden worden und auch ganz besonders viele Skelette. Und das ist also so eine, die erstreckt sich über mehrere Bundesländer, diese in der USA, diese Schichten. Und da sind also wirklich die allermeisten Saurier gefunden worden. Dinosaurier. Ansonsten gibt es noch ein paar Extrembeispiele. Zu den Sauriern gehören ja auch die Amphibien zum Beispiel. Und da haben wir hier im Rot liegend in Thüringen einen kleinen Weltrekord. Oder was heißt klein? Es ist ein Weltrekord. Da gibt es in einer Seeablagerung in Tabarz kleine molchähnliche Amphibien, die sogenannten Branchiosaurier. Und da gibt es tatsächlich eine Schicht mit Massensterben, wo ein so ein Branchiosaurier neben dem anderen liegt. Ungefähr 1500 Tiere pro Quadratmeter. Also das ist wie wenn man eine Büchse Sardinen aufmacht oder so. Da liegt ein Branchiosaurier neben dem anderen. Kleine, fingerlange, molchähnliche Tiere. Und es ist eine unglaubliche Menge von diesen kleinen Amphibienleichen.
Was wäre, wenn Dinos heute noch leben würden?
Dann würde es uns nicht geben. Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Denn die Dinosaurier haben, Säugetiere gibt es auch schon seit der Zeit der Dinosaurier. Es gibt sie sogar schon ein kleines bisschen eher als die echten Dinosaurier. Gibt es schon so säugetierähnliche Tiere. Und die Dinosaurier haben die Säugetiere überall auf der Welt ziemlich klein gehalten. Also die Säugetiere hatten lange, lange Zeit, also in der Jura- und Kreidezeit, nichts zu melden auf diesem Planeten. Sie sind eher kleine, mausähnlich, mausgroße Tiere gewesen, die sich, ja, die nachtaktiv waren und sich im Prinzip tagsüber vor den Dinosauriern versteckt haben. Und erst als die Dinosaurier, ja, durch den Asteroideneinschlag und die lange Dunkelheit für viele Jahre, als sie danach ausgestorben sind, erst danach konnten sich die Säugetiere entfalten. Und es gibt sogar ganze Erdteile, denken wir nur mal an den Kontinent Australien, der war von den anderen abgespalten, da gab es zwar auch Saurier drauf, aber da gab es diese Vorfahren der Säugetiere hier, die wir heute überall haben, die gab es dort nicht und deswegen konnte sich dort eine ganz spezielle Tiergruppe danach entwickeln, nämlich die Beuteltiere, die es aber eben nur in Neuseeland und Australien gibt. Ja, also ohne das Aussterben der Dinosaurier wäre das Zeitalter der Säugetiere nicht gekommen, nicht in dieser Form. Und ja, dann würde es uns auch nicht geben. Dann würden heute immer noch Dinosaurier die Welt beherrschen. Möglicherweise hätten sie dann auch intelligente Formen hervorgebracht. Vielleicht. Die Evolution hätte ja dann sehr viele Millionen Jahre Zeit gehabt.
Wäre der Film Jurassic Park oder World auch realistisch?
Also die Idee, die dahinter steckt, ist ja ein Roman gewesen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und zwar geht es ja darum, dass man in Bernstein, quasi aus Mücken, die in Bernstein erhalten sind, im Prinzip DNA aus Sauriern sozusagen, also Saurier-DNA extrahieren kann, weil die Mücken vorher die Saurier gepiekst haben. Leider ist das Science Fiction, es funktioniert nicht. Also man kann aus so alten Sachen keine DNA mehr gewinnen. Die DNA hält sich also nicht über so lange Zeit. Und daher ist es also Science Fiction und ist unrealistisch, zumindest nach allem, was wir heute wissen, dürfte das niemals funktionieren, dass man wirklich Saurier sozusagen, wie Dinosaurier wieder klont. Das wird also nicht funktionieren. Aber wer weiß, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, sowas zu machen. Die Gentechnik kann da sicher einiges in 100 Jahren oder 200 Jahren da sicher bewirken. Aber ob das nun so gut wäre, ein Themenpark mit echten Dinosauriern, na, ich weiß ja nicht. So ein T-Rex ist nicht ganz ungefährlich.
Und welcher Dino wären Sie gern?
Ach, oh Gott, nee. Ach nee, ich bin ganz froh, dass ich kein Dinosaurier bin. Aber ob ich vielleicht einen Lieblingssaurier habe? Nun, also meine Lieblingstiere sind eher schon so die Tiere, die davor gelebt haben. Und eins der besonderen Saurier, die gab es auch bei uns hier in Thüringen. Und zwar ist das der erste Saurier, der jemals beschrieben worden ist. Das ist ein relativ kleines Tier, maximal bis 2 Meter lang. Ist noch kein Dinosaurier, sondern ist viel, viel älter, 50 Millionen Jahre älter als die, oder naja, 20, 30 Millionen Jahre älter als die ersten Dinosaurier. Und das Tier heißt Protorosaurus. Und das hat hier in Thüringen am Rand des Zechsteinmeers, mit Sicherheit auch auf der kleinen Ruhlaer Insel, gelebt. Und diese Reste sind schon 1706 das erste Mal gefunden worden in Kupfersuhl. Dann 1718 und 1733 kamen noch weitere Skelette zum Vorschein. Und das ist der erste Saurier, der jemals abgebildet und beschrieben worden ist. Schon 1708 und 1710 in den ersten Arbeiten. Und darum hat er auch den Namen Protorosaurus bekommen. Der bedeutet nämlich so viel wie der Erste. Ja, also der erste Saurier. Nicht nur, weil es der erste ist, der beschrieben worden ist, sondern er war auch dann später, als er einen Namen bekommen hat, das war 120 Jahre nach den ersten Funden erst, da war es immer noch auch der älteste Saurier, den man auf der Welt kannte, denn er stammte immerhin aus Schichten des oberen Perms, also sehr alten Schichten. Alle anderen Sachen, die man damals kannte oder ja dann 1830 rum kannte, die stammten also alle aus jüngeren Schichten und damit war es nicht nur der erste beschriebene, sondern auch der älteste. Und aus dem Grund ist er Protorosaurus genannt worden. Ja, das ist so eins meiner Lieblingstiere hier unter den Sauriern. Aber er ist, wie gesagt, kein Dinosaurier, sondern ein Archosauromorpher. Das sind Vorfahren der Dinosaurier und auch der Krokodile zum Beispiel.
Ja, und die letzte Frage ist, wo kommen die ganzen Namen her?
Na, die Namen, die muss sich immer der Wissenschaftler, der das Tier beschreibt, und der hat das Recht, es auch zu benennen. Dafür gibt es ganz bestimmte Regeln. Also man braucht einen Art- und einen Gattungsnamen. Man muss die Funde natürlich vorher genau vergleichen mit allen ähnlichen Funden, um zu sehen, ist es eine Art, die man schon kennt, oder ist es eine neue Art, oder ist es vielleicht auch sogar eine neue Gattung, oder noch was kann, eine vollkommen neue Familie von Sauriern, was auch immer. Und dabei hat dann der Wissenschaftler, der das beschreibt, oder das Wissenschaftlerteam, das diesen Saurier dann beschreibt und das in einer wissenschaftlichen Zeitung veröffentlicht, die haben das Recht, dem Tier einen Namen zu geben. Und für diese Benennung gibt es bestimmte Regeln. Zum Beispiel darf man ein Tier nicht nach sich selber benennen, aber man darf es nach jemand anders benennen, zum Beispiel nach dem Finder, ja, oder nach der Fundschicht, aus der es kommt, oder dem Land, in dem es gefunden worden ist. Typisches Beispiel jetzt Argentinosaurus, der größte Sauropode aller Zeiten, ich glaube fast 40 Meter lang oder so. Der ist halt nach dem Land, in dem es gefunden worden ist, ist noch gar nicht so lange her, da ist er halt nachbenannt worden. Oder sie können auch lustige Namen kriegen, oder man kann sie auch nach bestimmten Eigenschaften benennen. Ein typischer Fall, also sowas geht aber manchmal schief mit diesen nach typischen Eigenschaften benennen. Ein typischer Fall ist der Oviraptor, von dem habt ihr vielleicht auch schon gehört. Die kennt man auch schon sehr lange. Das ist eine ganze Gruppe von Dinosauriern, diese Oviraptoren. Und ja, Oviraptor bedeutet so viel wie Eierräuber. Und die hat man zum Beispiel in der Mongolei gefunden, diese Tiere, und hat sie in relativ kleine Saurier auf großen Ei gelegen, mit großen 25 cm großen Eiern drin, hat man die gefunden, und da hat man gedacht, der wäre da zufällig verschüttet worden, als er das Eigelege ausgeräubert hat, und deswegen hat man ihm den Namen Eierräuber gegeben. Heute wissen wir aber, dass das gar nicht stimmt, denn es gibt mehrere Funde von Oviraptoren, die in solchen Eigelegen sitzen. Und es sieht so aus, als ob dieses Tier Brutpflege sozusagen gemacht hat. Es hat also seine Eier bebrütet, anders als das Krokodile oder Schildkröten und andere Reptilien machen, die ihre Eier einfach in den Sand legen, haben die also ihre Eier bebrütet, wie Vögel. Und das ist auch mit der Name Oviraptor, der kann nicht mehr geändert werden. Der ist halt damals, ich weiß gar nicht genau wann, das ist schon sehr, sehr lange her, schon viele, viele Jahrzehnte, als man ihm diesen Namen gegeben hat, hat man halt gedacht, das wäre sozusagen ein Eierräuber. Und dann hat er den Namen gekriegt. Und den würde er auch für alle Zeiten behalten, auch wenn er überhaupt nichts mit der Realität sozusagen zu tun hat, mit seinem wirklichen Verhalten. Ja, so ist es halt mit den Namen. Aber dieses ist auch ein gutes Beispiel, dieser Oviraptor, weil diese Tiere, wenn die also gebrütet haben, ihre Eier ausgebrütet haben, dann müssen es eigentlich warmblütige Tiere gewesen sein. Reptilien, kaltblütige Tiere, machen sowas nämlich nicht. Das macht keinen Sinn. Die können das Auskühlen der Eier höchstens mit ihrer Körpermasse, aber nicht durch das, sozusagen nicht durch aktive Erwärmung sozusagen befördern oder das Auskühlen verhindern, dadurch, dass es also mit ihr richtig wärmt. Und sowas können eigentlich nur warmblütige Tiere wie Säugetiere und eben Vögel, die ihre Eier halt deswegen bebrüten. Und wenn Dinosaurier das auch gemacht haben, dann ist es natürlich durchaus ein wichtiger Hinweis, dass sie Warmblüter gewesen sein könnten. Es gibt noch mehr Hinweise darauf, dass Dinosaurier vielleicht Warmblüter waren. Aber das ist einer davon.
Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar, haben Sie schon mal einen Dinosaurier oder Saurier einen Namen gegeben?
Nee, das ist noch nicht passiert. Ich habe zwar schon viele Saurier gefunden, keine Dinosaurier, sondern sehr viele Saurier, aber das waren alles Tiere, die bereits einen Namen haben. Allerdings sind diese Namen von Spezialisten auch zum Teil erst in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Jahren sogar erst vergeben worden. Ja, Aber ich selber habe noch keinen Dinosaurier beschrieben als erster und ihm einen Namen gegeben.
Danke.
Und ich bin auch kein absoluter Spezialist für diese Gruppen. Ich würde das also auch einem Spezialisten überlassen, wenn wir jetzt einen neuen, irgendein Skelett. Wir haben auch unbekannte Arten in den letzten Jahren gefunden, muss man dazu sagen, die noch nicht beschrieben sind. Und diese Arbeit, das machen dann aber Spezialisten, die sich mit den Gruppen auch auskennen. Ja. Es ist nicht so, dass jeder Paläontologe sich mit allen Sauriern auskennt. Ich kenne auch bei weitem nicht alle Saurier, auch schon gar nicht alle Dinosaurier. Es gibt auch keinen Dino-Spezialisten, der alle Dinosaurierarten kennt. Deswegen ist auch gar nicht so richtig klar, wie viele Dinosaurierarten kennen wir eigentlich, weil man braucht immer Spezialisten für eine bestimmte Gruppe von Dinosauriern, die also die Merkmale der Skelette auch wirklich richtig deuten können. Und dazu spezialisiert man sich meistens auf ganz bestimmte Tiergruppen.
Vielen Dank für das Interview und
bitteschön.
Dankeschön.
Tschüss.
Viel Spaß noch.